Mein Name ist Valentin Gröckner.
Mein Name ist Valentin Gröckner.
Das hier ist eine Veranstaltung, die hätte gestern Nachmittag stattfinden sollen.
Event, which was to take place,
ich weiß nicht, wie viele von Ihnen gerade vorher schon drin waren, wie viele neu dazugekommen sind. Für diejenigen, die dazugekommen sind, wir mussten, weil Marcel Mettelsiefen, Filmemacher und Kriegsfotograf, Fotograf, Herausgeber einer Zeitschrift, gestern nicht ganz zum geplanten Zeitpunkt aus dem Irak zurückkehren konnte, mussten wir das Panel um 24 Stunden verschieben. Zu meiner Rechten Peter Geimer, Professor für Kunstgeschichte und für die Geschichte und für die Gegenwart von Fotografie hier an der FU Berlin und Mitinitiator eines Projekts, eines Forschungsprojekts, wo es um Evidenz geht, um Bilder als Beweis, um Bilder als sichtbar machen.
Photos or images as evidence, as making things
visible. Ich versuche jetzt, so viel wie möglich aus dem vorherigen Panel aufzunehmen, indem es um die Ökonomie der Bilder geht, darum, was Erzählen kostet, um Aufwendungen für Sicherheit und um das, was mit diesen Bildern dann gemacht wird, unter welchen Umständen sie entstehen und wie die Leute bezahlt werden, die diese Bilder ermöglichen, nicht nur als Filmemacher und Fotografen, sondern auch als Fixer und Ermöglicher und Enabler mit Namen, die die Konsumenten der Produkte in den westlichen Ländern dann vielleicht auch ein bisschen seltener hören, die Namen der Leute und deren, die dann eben arabische, afrikanische, asiatische Namen sind, ohne die diese Bilder nicht entstanden wären, die man auf den Bildern ja auch selten sieht. Ich habe mich gefragt, es gab sowohl in zwei oder drei Filmen, die wir gesehen haben, und am allereindrückigsten in Marcel Ophüls großem Film über die Kriegsberichterstatter in Sarajevo, der gestern Vormittag oben im Auditorium zu sehen war. Da gibt es eine Figur, da taucht immer wieder eine Figur auf, von der mir klar geworden ist, dass sie vielleicht so etwas wie der böse Zwillingsbruder oder die dunkle Gegenfigur zum Kriegsfotografen ist, eine Figur, die jetzt in den letzten 48 Stunden in den Ereignissen in Kiew intensiv in den Nachrichten war, ohne dass man diese Figur je gesehen hat. Der Scharfschütze.
Without seeing it,
the sniper, unter dessen unmittelbarer Bedrohung Filmemacher und Fotografen arbeiten. Der ist auch, der visiert auch. Der versucht auch, genau den richtigen Augenblick zu treffen, sehen und schießen, hat eine ganze Menge miteinander zu tun. Man schießt nicht nur Bilder, sondern man schießt auch Fotografen. Herr Mettelsiefen, haben Sie in Ihrer Arbeit je ähnliche Situationen erlebt, wie sie aus dieser Footage aus den Jugoslawienkriegen immer wieder zu sehen waren, die in Deckung gehen, Filmteams, die Fotografen, die sich plötzlich unter Feuer befinden, ohne dass klar ist, wer auf sie schießt und von wo.
Ob ich solche Erfahrungen hatte?
Viele
Situationen, wo man einfach jetzt gerade in der arabischen Frühling, wo wir letztendlich, und das ist nicht unbedingt der Bestandteil meiner Arbeit gewesen, aber um aus der Region zu berichten, gab es leider Gottes immer wieder Situationen, wo man irgendwo hin musste und um dorthin zu gelangen musste man überqueren Straßen, überqueren, die fährt waren, weil es Scharfschützen gab und gerade jetzt im syrischen, aber auch im libyschen Kontext
haben sehr, sehr viele Scharfschützen.
Also mich würde vielleicht in dem Zusammenhang eine Frage interessieren, die ich Ihnen auch gerne direct stellen würde, Herr Merkel-Sief, nämlich die Aura oder Rolle des Kriegsfotografen. Ich glaube, es geht uns allen so, egal in welchem Metier wir arbeiten, man wird immer konfrontiert mit irgendwelchen Vorstellungen, was man macht oder was der eigene Beruf ist, und meistens sind es dann aber sehr viele andere Sachen. Also Professoren würde man wahrscheinlich denken, die lesen viel, schreiben viel, stimmt auch, aber wir müssen auch Gelder heranschaffen und Verwaltungsarbeit machen und so weiter. Und der Kriegsfotograf ist ja auch eine Figur, mit der man verschiedene Rollen verbinden kann. Und eine davon ist auch so ein bisschen dieses Abenteurer. Also man hat den Eindruck, das ist noch so ein Residuum, wo es noch irgendwie so die Figur des Abenteurers gibt. Geht sicherlich unter anderem zurück auf Kappa, ja, mit seinem berühmten, hat Ophüls ja gestern Abend auch zitiert, if your pictures aren't good enough, you're not close enough. Also die Idee, du musst sozusagen unmittelbar am Geschehen dabei sein. Und Kappa ist ja dann auch umgekommen, also ist dann gestorben für seinen Beruf. Eine andere Form der Stilisierung kann man, glaube ich, ganz schön sehen in dem Film War Photographer von James Nachtwey, den einige hier vielleicht auch kennen, wo man wirklich den Eindruck hat, das ist auch, der kommt in dem Film so ein bisschen daher wie so ein Lonesome Cowboy. Also man hat den Eindruck, der hat so viele extreme Dinge gesehen, dass er eigentlich aus allen sozialen Bindungen herausfällt. Der kann gar nicht mehr funktionieren in der normalen Gesellschaft, wenn er wieder zurückkommt. Und das ist ja irgendwie ein so ein Bild oder vielleicht auch Klischee, ja, was mit der Rolle des Fotografen verbunden ist. Ich wollte, weil das ganz schön anschließt, dann eben ein Zitat vorlesen Ihres Kollegen Luc de la Haye, der in einem Interview, finde ich, dazu was Interessantes gesagt hat. Er sagt, weder eine kugelsichere Weste tragen, noch einen gepanzerten Wagen fahren, setze ich mich, sobald ich mich in Kriegsgebiete begebe, ebenso großen Gefahren aus wie diejenigen, die ich fotografiere. Das heißt, als einer unter vier riskiert, I'm as much in danger as those to whom I take a photo, and which gives me the right to be there, which I find quite interesting. The link he establishes. Immer an der Grenze, unter Lebensgefahr, und das legitimiert aber, dass ich da bin. Mich würde interessieren, wie Sie mit diesem Rollenbild umgehen, also ob das ist, was Ihnen begegnet, ja, als Klischee oder sonst wie, und
deswegen schmunzeln, weil ich gerade bei der Anmoderation versucht habe, das nochmal kurz klarzustellen, weil ich einfach mich gegen dieses Label des Kriegsfotografen wehre, weil ich mich so, weil ich mich einfach dran reibe, weil ich es nicht passend finde, weil ich sicherlich genau dieses Klischeebild vor Augen habe, und das, ich glaube, nicht ganz erfülle. Oder vielleicht mich einfach klar positionieren will, insofern, weil wenn ich so ein Podium machen kann, dann tue ich es auch gerne. Klar, komischerweise ist dann aber auch der Kriegsreporter selten als der Hasardeur, sondern meistens dann immer wirklich der Fotograf, den man auch von Kappa über McCallum kennt, meistens aus dem Vietnamkrieg, Schlamm bedeckt und mit seiner Leica um den Hals. Jeder kennt dieses, spätestens seit War Photographer von Nachtwey, hat man auch ein bestimmtes Bild von einem auf Mission seinen getriebenen Genius. Ich sehe mich nicht als solchen, aber ich bewege diesen ganzen Stereotypen,
den Erwartungen. Stereotypes. Was machen Sie, was überhaupt nicht dazu passt?
What do you do,
das, genau, also das ist ja immer, das ist ja das Erstaunliche an diesen Kriegserzählungen. Scheinern, obwohl es, das haben wir an mehreren, an ganz vielen Stellen in den vergangenen zwei Tagen gehört, obwohl die Wirklichkeiten der Kriegsberichterstattung sich seit den 1970er Jahren extrem verändert haben, bleiben diese alten Bilder geschrumpft zu Emblemen oder zu Icons auf erstaunliche Art und Weise haften, bei Bildauswahl oder bei unseren eigenen Erwartungen. Das heißt, die Realität gegenwärtiger Kriege ist offenbar nicht stark genug, auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Liebgewordene alte Bilder, zu denen ja auch die Selbstkritisierung von Luc de la Haye gehört, außer Kraft zu setzen und einfach sagen, das war gestern, heute ist das ganz anders. Obwohl, ja im Grunde, obwohl es hier im Grunde um Nachrichten geht, um Neuigkeiten, von etwas, was wir noch nicht wissen.
Of something which we do not know yet.
Wo ist die Frage?
What's the question?
Mein
Kommentar.
Also letztendlich,
ich habe versucht, so ein professorales Zwischenfazit zu ziehen, um den Überblick zu behalten. Das heißt, was Sie sagen, ist, eigentlich gibt es diese Realität nicht mehr. You say, aber die Erwartung, die Gloriole, das Stereotyp, das Klischee ist immer noch da.
Klar, ich glaube, es hat sich immens viel verändert. Well, ich meine, wenn man Kappas Zeit vergleicht mit dem Medienkontext, in dem wir leben, sprechen wir von komplett verschiedenen Welten. Wir sprechen von einem ganz neuen Auditorium. Menschen, die überflutet werden mit Bildern tagtäglich. Wir sprechen, Kappas Generation ist die Pioniergeneration, die noch mit Bildern einen Diskurs gestalten konnten. Jeder kennt diese 5, 6 großen Bilder, die man mit einer ganz bestimmten Generation mit einer Zeit verbindet, ob es jetzt das Kind in Hiroshima ist, das kennt man ja. Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so möglich, weil es ein riesen Business geworden ist. Es ist sehr, sehr viel schneller geworden. Es ist eine Industrie, in der man sich selber, wenn man oder ich mich, ich kann ja jetzt nur von mir sprechen, insofern versuche ich auch dementsprechend zu positionieren, auch in meinem eigenen Selbstverständnis, zu merken, wie kann man, auch wenn man interessiert ist an der Thematik, eine Berechtigung finden, zu sagen, ich gehe dahin, verschiedene Risiken ein, weil mich das Thema interessiert, mache ich das aus einem journalistischen Impetus oder vielleicht auch durchaus nur aus Neugier am Menschen. Da sind, da bin ich sicherlich auch genauso ein Suchender. Was aber, um jetzt nochmal die Frage zu beantworten, ich glaube, wir können nicht mehr diese Zeit, womit Bilder, dieses Klischee des Kriegsfotografen kreiert wurde, mit der heutigen Zeit vergleichen, weil die Dynamik, die wir im letzten Panel besprochen haben, die Abhängigkeiten, die Kosten, eine ganz andere Dimension eingenommen haben und wir abhängig sind von Auftraggebern und gucken müssen,
dass mich
würde interessieren in dem Zusammenhang, weil wir auch ein bisschen über Bilder sprechen wollen. Und auch dazu möchte ich, weil ich das recht zugespitzte Formulierung finde, noch ein Zitat von Donna Hay vorlesen aus dem Interview. Der sagt, die Mehrzahl aller Fotojournalisten behaupten von sich, sie übten diesen Beruf aus, weil er wichtig sei und weil es notwendig sei, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Probleme bestimmter Teile dieser Welt zu lenken. So wäre es vielleicht möglich, diese zu lösen. Daran habe ich nie geglaubt. Ich halte diesen Glauben sogar für Hochstapelei. Es geht mir im Augenblick der Aufnahme nur gute Bilder. Und mich interessiert, was sind eigentlich gute Bilder? Was ist das Kriterium? Wann ist ein Kriegsfotograf? And when is a war photographer, a war film maker? Dollar Hay scheint mir das relativ klar zu sein. Seems to be very clear, and he also has sells his pictures in galleries, it has exhibitions. So it's an idea which separates the picture from the actual event. Then the picture has its own life as a piece of art. And this is out of und trotzdem wird man diese Frage der guten Bilder ja nicht los. Man muss ja irgendwie diese Bilder auch gestalten. Die entstehen ja nicht von selber und man hat sehr viele Möglichkeiten, die so oder so oder so zu machen. Deswegen würde mich interessieren, was wären für Sie Kriterien,
gute Bilder zu machen?
Ich glaube, da muss man erstmal gucken, für was für einen Kontext. Ob man jetzt nur vom Nachhinein Bild, vom quadratisch-praktisch guten, schnellen Bild, vom Single-Picture für die News, Serie ist, treffen wir und so werden meistens auch die Kategorien bei der Preisvergabe von denen sozusagen den Instanzen festgelegt, die besten Bilder des Jahres
The awards for the best picture of the year, for example.
Es sind ästhetische Faktoren und sie sind darauf wollen sie hinaus. Man kommt nicht mehr drum, Ästhetik im Schrecken zu einfließen zu lassen, um ein Bild druckbar zu machen, weil man im Bilderwettbewerb ist in den Redaktionen. Man sich überlegt, was für Tausende von Bildern am Tag allein aus dem Israel-Palästina-Konflikt rauskommt, da muss halt das Bild, das gute Bild ist so gut, dass es einfach raussticht aus der Flut von den anderen Bildern, die wir eigentlich das gleiche Thema bebildern.
Wir können es ja mal vielleicht
So maybe we could look at some
pictures. Und zwar war ja eben schon die Rede in dem Panel davor von dem Press Award, World Press Award. Ich muss sagen, dass ich diese Bilder nicht gut finde, in der Regel, die da
Hardly anybody could tell what it is.
Man könnte denken, entweder eine neue, uns bisher noch unbekannte Religionsgemeinschaft oder Außerirdische, die irgendwie Kontakt in ihrer Heimgalaxie aufnehmen. Das Bild zeigt aber äthiopische, somalische Flüchtlinge in Djibouti, die Kontakt aufnehmen und die versuchen, ein Signal aus ihrer Heimat zu bekommen. Das Bild setzt natürlich sehr stark auf eine bestimmte Ästhetik, ist ja eigentlich so eine Art Stimmungsbild.
Stan Meyer, who works for National Geographic,
hat in einem Spiegel-Interview, wo er zu diesem Bild gefragt wurde, Wir können uns alle selbst darin sehen in dem Bild. Ich habe während der Zeit häufig versucht, meine Familie zu erreichen. Und ich wette, Sie kennen das auch, dass man im Haus umherläuft und versucht, besseren Empfang zu bekommen. In uns allen ist doch dieses Bedürfnis, sich mit denen vernetzen zu wollen, die wir lieben und die uns wichtig sind. Ich kann meinen Nachbarn auf dem Bild sehen, ich kann Sie dort sehen und mich selbst auch. Eigentlich habe ich mich dort selbst fotografiert. Ja?
Also das Statement zu einem schönen, grandiosen Bild, ja. Das so dämlich ist, dass man
Vielleicht wollen wir es auch nicht so einfach machen. Also vielleicht kann man jetzt auch sagen, das Statement ist so dämlich, wie sagen, dass man da gar nicht länger drüber reden muss. Aber ich glaube, was doch daran interessant ist, geht es eigentlich nicht darum, Stan Meyer irgendwie zu denunzieren oder so. Aber das ist dieses, ich glaube, das steht hinter diesem ganzen World Press Award auch eigentlich dahinter. Das ist diese Idee des allgemeinen Menschen. Also das kennt doch jeder von uns und sein. Human
sehr berechtigt und sehr sinnvoll und absolut notwendige Augenzeugen. Und das Bild versteht man logischerweise nicht als einzelnes Bild, sondern es ist eine Reise, eine Reihe von Bildern und daraus wurde halt dieses Bild rausgezogen. Dass er das nun so kommentiert hat, ist vielleicht unglücklich, aber ich finde es durchaus
stark. Ja, Sie haben gestern im Vorgespräch gesagt, Sie finden das Bild eigentlich gar nicht so schlecht, weil es endlich mal ein bewegtes Bild ist, das kein
It was striking.
Mir fällt natürlich auf,
I noticed,
dass man die Hautfarbe dass dieser Leute auf diesem Bild
on this picture,
nicht erkennen
you
kann.
Can't see the color of the skin of these
people. Das heißt,
people.
Das, woran wir somalische Flüchtlinge,
how we recognize
alle Leute vom Horn von Afrika, auf der Stelle, auf der Straße und in der U-Bahn erkennen,
Somalia, ist hier Africa, vollständig zum Verschwinden gebracht.
Karin hat mir gerade einen Zettel reingelegt, dass sie sagt, stell doch bitte eine Frage nach der Whiteness der Fotografen.
How white can it has it to be a good photo? Whiteness in terms of racism,
Bilder,
or what do you mean?
Wie das, was Peter Geimer vorher gezeigt hat, haben eine ganz starke schwarz-weiß Kontrast, einen ganz starken schwarz-weiß Kontrasteffekt, der die Hautfarbe desjenigen, der da schwer verletzt ist, auf eine ganz bestimmte Art und Weise in den Hintergrund spielt. Ich finde, es lohnt sich schon, über die Hautfarbe als Markierer von Andersheit nachzudenken. Denn tatsächlich ist es ja so, erstens sind wir nicht weiß, wir sehen im Februar anders aus
February,
als im August.
We from August.
Und die Vorstellung, dass andere Leute in anderen Teilen der Welt so sehr anders aussehen,
so
da muss es eine offenbar in der Wirkung der Kriegsfotografie immer klare Zuordnenbarkeit geben. Afrikanische Bilder haben auf eine ganz bestimmte Art und Weise auszusehen. In dem Moment, wo die Schwärze der Haut oder die Dunkelheit oder die Andersheit der
Physiognomien
zum Vordergrund, in den Vordergrund gerückt wird, passiert auch was mit den Bildern.
Something happens to the picture.
Aber vielleicht,
also ich glaube, es ist momentan eine Mode geworden, die jetzt bei WordPress unter anderem dazu führt, dass verschiedenste Einreichungen disqualifiziert wurden, weil sehr viele Fotografen es gerade dazu neigen, die Kontraste hochzuziehen, die Saturierung runter. Das hat eine Ästhetik, die gerade momentan seit ein paar Jahren sehr viel benutzt wird. Ich glaube nicht, dass der Grund darin liegt, dass man versucht, dem Betrachter durch die Angleichung des Hautlevels, wenn ich so verstehe, ich gerade die Frage, ob das also ich glaube nicht, dass das ein rassistischer Faktor wäre, dass man versucht, jetzt, wenn ich die Frage so verstehe.
Aber ich finde schon erstaunlich, dass man die Somalier nicht mehr als Somalier sieht. Obwohl das ist, also auf dem aktuellen Foto.
Weil das ein Schere, weil klar, weil das
weil das sozusagen nur noch die reine Silhouette ist. Und tatsächlich schauen wir alle so aus, wenn wir mit unserem Handy
like this when we are there in the dark.
Actually, you'd have to ask him. Aber mich würde nochmal interessieren. Also mein Punkt war eben nicht zu sagen, dass ich in Erzählung bin.
I'm not against narrating or reporting, but
it's a moment. Ich glaube, ohne Erzählung kann man gar keine Bilder machen. Without narrating, you can't take any pictures, and therefore I didn't want to say. dokumentarische Bild versus das Bild, das irgendwie Form von Inszenierung hat. Auch jede Form von Dokumentation ist auch eine Form von Inszenierung. Das ist ganz klar. Trotzdem würde ich daran festhalten, dass es einen Unterschied doch noch gibt zwischen Fiktionalität und Dokument, wenn der auch in Grauzonen. Aber meine Frage, das ist aber auch erstmal eine Wissensfrage. Mich würde mal interessieren, was der Status dieses Bildes für Sie eigentlich oder für Ihren Beruf eigentlich ist, weil Sie eben im Gespräch davor ja auch schon mal gesagt haben, so eine Platzierung kann einen weiterbringen unter Umständen. Ja, oder wenn man das wird, wie der erste Preis, das kann unter Umständen nützlich sein. Ja. Und wäre es möglich, dass solche Bilder eigentlich nur diese Funktion haben, für WordPress gemacht zu sein? Also die Idee, oder ich dachte bisher immer, vielleicht ist aber ja naiv, das sind Bilder, die Fotografen ohnehin schon gemacht haben und dann schicken sie die auch ein. Aber wahrscheinlich gibt es ja schon eine bestimmte Ästhetik und Fotos, die man vielleicht schon ganz gezielt für WordPress macht. Weil, wie gesagt, ein Nachrichten- oder Informationsnetz hat dieses Bild ja kaum. Das scheint auf so eine Weise ästhetisiert und auch jeglichen Kontext entzogen zu sein, dass man den Eindruck hat, es soll eigentlich als reines Bild funktionieren. Ist ja gar kein, okay, Krieg ist sowieso nicht, aber es ist ja kein Bild mehr, was irgendwie in einem Ereignis steht. Also kann das sein, dass ich das irgendwie so merke, dass es dann die Bilder gibt, die noch als Nachrichtenbilder zählen und daneben sozusagen irgendwie ein Pool von Bildern aufgetaucht ist, die einfach irgendwie ästhetisch sein sollen, die man aber nutzen kann, um sich sozusagen zu platzieren.
Wie gesagt, es gibt zwei verschiedene Kategorien, wo man selber einfach produziert. Und gerade die sogenannten Features, Reportaging, Geschichten, die man produziert, hat man meistens, die brauchen mehr Zeit. Das sind Langzeitprojekte. Jeder Fotograf, der frei arbeitet, der hat sicherlich ein, zwei von solchen Langzeitprojekten, womit man einen Wiedererkennungseffekt produzieren, erreichen will, dass man sich bestimmten sozialen, politischen Themen verschreibt und immer wieder zurückkehrt. Dadurch entstehen logischerweise auch ein Werk, ein Oeuvre, das intensiver ist, was sicherlich, oder nicht nur sicherlich, sondern 100% von einer von einem Magazin, von einem Auftraggeber nicht so bezahlt werden kann, weil es sich über mehrere Monate, manchmal Jahre hinweg durchzieht. Die sind aber meistens die Geschichten, die prämiert werden, weil die einfach durch die kind of, weil man einfach mehr Zeit hat und man hat besser Fotografie, wie alle andere journalistische Arbeit, entscheidet sich einfach am Zugang, Zugang entscheidet sich an Vertrauensarbeit. All diese Faktoren sind zeitaufwendig und aspects are time consuming and costly, and you can't achieve them overnight, let alone within 2 weeks. I mean, if you get 2 weeks or more in the newsroom, nowadays you're in a privileged situation. So you can't even achieve it over 2 weeks. So those pictures which receive an award, Prämierung eigener Bilder hofft man darauf, das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass man das nächste Mal gebucht wird als Fotograf als Preisträger. Genau, für die nächste Geschichte, womit man sich dann aber meistens dann das freie Projekt querfinanziert, an dem man sowieso schon arbeitet.
Ein bisschen über Ihr Kundus Buch sprechen, mit dem Sie auch sehr bekannt geworden sind. Christoph Reuter zusammen, dem Stern-Journalist. Und ich mache mal einen kleinen Umweg, um da hinzukommen. Es gibt ja ein Argument, wir haben ja jetzt eher über sozusagen dieses Ästhetisieren der Bilder gesprochen. Das können wir jetzt vielleicht mal abhaken, weil das, glaube ich, relativ leicht auf eine Art zu kritisieren ist. Aber es gibt ja doch Dinge, die trotzdem dafür sprechen, weiter zu fotografieren. Das wurde eben ja auch schon mal gesagt. Also niemand hat, glaube ich, bisher auf der Tagung die Forderung erhoben, hört auf, Bilder zu machen. Also es gibt ja offenbar eine Notwendigkeit, auch einen Sinn, das weiterzutun. Man kann es eben sehr verschiedene Arten oder aus verschiedenen Gründen. Und ein Motiv, was häufig genannt wird, und da würde mich interessieren, ob das für Ihr Kundusprojekt eine Rolle spielte, ist ja, denen eine Stimme oder ein Bild zu geben, die in der offiziellen Berichterstattung vielleicht nicht auftauchen. Ich will mal ein zugegebenermaßen relativ drastisches Beispiel zeigen, ein Bild aus dem Irakkrieg von 1991 von Kenneth Ricci, einem amerikanischen Journalisten. Über dieses Bild gab es eine lange Diskussion. Die meisten Zeitschriften haben das Bild abgelehnt. Der Observer hat es dann gedruckt mit dieser Überschrift The Real Face of War. Und in der Überschrift ist vielleicht auch schon der Punkt genannt, auf den ich hinaus will. Es wird ja gesagt, glaubt nicht den offiziellen Bildern, sondern das hier ist das wahre Gesicht des Krieges. Also das Gesicht dieses Soldaten, official news coverage, but you should have a look at the real face. This soldier was burned in his tank within seconds during a major attack. The photographer then published it. If I don't photograph this, people like my mom think war is what they see on TV. Also da wird ja ganz klar gemacht, wir brauchen diese Bilder als Gegenbilder. Es gibt eine offizielle Berichterstattung und diese Bilder haben ganz klar die Funktion, aufmerksam zu machen auf Dinge, die sonst unsichtbar blieben. Meine Frage wäre, inwieweit das auch eine Motivation für Ihr Kundesprojekt war. Also da würde ich vielleicht erzählen, es geht um einen Angriff, wo sozusagen Zivilisten umgebracht worden sind mit all den politischen Folgen, die wir wahrscheinlich alle in Erinnerung haben, Consequences, which we all know, the defense minister stepped down, and all of these affairs grounded. Und ich habe das Projekt so verstanden, dass das auch ein bisschen in dieser Tradition zu verstehen ist, etwas sichtbar zu machen, was insofern ein Gegenbild ist, als es unter einer offiziellen Berichterstattung verdeckt wird.
Genau, wir haben es versucht, in der Tradition der Erinnerungskultur zu machen. Wir haben, letztendlich war das eine richtige Detektivarbeit, eine Recherche, herauszufinden, wie viele Menschen gestorben sind. Wir hatten kurz vor den Wahlen 2009 der afghanische Kontext rückte immer mehr in den Hintergrund und es gab eine politische, Schlammschlacht. Wir wollten einfach nochmal den Blick zurück werfen, zu gucken, wer ist eigentlich gestorben. Es gab Zahlen zwischen 14.000 und 172.000, das dachten wir. Das müssen wir dann doch noch ein bisschen genauer wissen und haben dann mit sehr vielen Angehörigen gesprochen, haben die am Ende nach ein paar Wochen die wirkliche Zahl herausgefunden, wie viele gestorben sind. Ich hatte die Aufgabe zu fotografieren und wollte es eigentlich reportagig machen, es war aber nicht sehr einfach, weil es einfach zu gefährlich war. Die Deutsche hatten da gerade viel Unheil angerichtet, insofern waren wir besser dran, uns bedeckt zu halten. Haben wir die Leute eingeladen, die Dorfbewohner da, wo wir waren. Und ich hatte sehr, sehr wenig Arbeitsmöglichkeit, reportagig zu arbeiten. Normalerweise würde man ihnen folgen, in ihrem Umfeld Zeit mit denen verbringen. Insofern war das dann die klassische Art der Porträtfotografie, sehr, sehr stilistisch, was am Ende aber dann, als ich eine Ausstellung gemacht habe, merkwürdigerweise sehr gut funktionierte, weil ich konnte dann im Kunstkontext letztendlich aber arbeiten mit lebenden Menschen. Die Leute kamen in die Ausstellung hinein, haben großformatige Bilder gesehen, mussten sich erstmal fragen, sind das die Toten oder wie kann man Tote so gut und lebendig fotografieren, bis sie im zweiten Raum erst die Zusammenstellung des Angehörigen mit dem Passbild oder dem übrigen visuellen Bestandteil plus den kurzen Informationen des Todes family member plus a few sketchy pieces of information concerning the deceased person, and this is when it actually filtered down, filtered through to them. So this is what we did. Ohne die Bilder gezeigt, sondern es war nur tradition. Sehr nüchterne Porträts von afghanischen Männern und keine Frauen und Passbilder der Toten.
And the pass pictures or the personal ID pictures of the dead, of the deceased.
Einfach eine naive Frage. Es war nur möglich, männliche Angehörige zu fotografieren?
You could only take pictures of the male family members? Yes. It's a male culture in that context.
You were not allowed to take pictures of women. Es gibt ja auch einen auch da würde mich interessieren, was Sie darüber denken. Es gibt ja auch einen ganz gegenläufigen
Diskurs.
Also jetzt haben wir sozusagen Gründe aufgeführt, warum das gut ist, Bilder zu zeigen. Ich glaube, du hast in einem Text auch mal gesagt, wichtig ist auch, dass der Name genannt wird, also dass die Person oder auch Susan Sontag mal das Argument, wenn wir nicht dem Promi-Kult verfallen wollen, ja, wo sozusagen nur bestimmte Leute das Privileg haben, einen Namen zu haben, soll man eigentlich auch bei diesen Bildern den Leuten ihren Namen geben. Und auch das haben Sie in dem Projekt ja gemacht. Es wurde auch beschrieben, warum die auf dem Weg zu diesem Tanklaster waren, wie sie umgekommen sind.
Ich glaube, welche Teile von ihnen noch übergeblieben sind,
hatte sozusagen die Idee, diese förmige Masse buchstäblich hat zumindest
Und
nun gibt es aber ja auch Argumente oder Überlegungen, die sagen, wir haben, wir müssen eigentlich weniger Bilder haben. Wir haben sowieso schon zu viele Bilder. Und ich will mal zwei Beispiele zeigen, die jetzt bezeichnenderweise auch wieder aus dem Kunstkontext kommen. Aber eigentlich nur halb, was dieses jedenfalls hier angeht. Das ist eine Arbeit von Alfredo Jahr, ein chilenischer Künstler, der aber angefangen hat als, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der angefangen hat als Kriegsfotograf, der war 1992 in Ruanda, ein Jahr lang, und hat hunderte von Bildern mitgebracht und hat dann entschieden, er will diese Bilder eigentlich gar nicht zeigen. Ja? Und zwar deshalb, weil er sagt, warum? Also die sind... Es wird ein bestimmter Voyeurismus bedient durch diese Bilder. Und insofern hat er sich gefragt, was bringt das überhaupt, diese Bilder jetzt in Umlauf zu bringen? Er hat dann eine Arbeit gemacht, man kann sich, glaube ich, sehr streiten, wie überzeugend man die jetzt als Kunstwerk findet. Darüber will ich auch gar nicht sprechen. Er hat nämlich einen Friedhof der Bilder hergestellt, das sehen wir hier, also in diesen Kästen sind die Fotografien drin, angeblich vielleicht auch nicht, aber spielt natürlich auch damit, dass das nicht ganz klar ist. Und auf diesen Kästen in der weißen Schrift steht geschrieben, was auf dem Bild zu sehen ist. Das heißt, man hat natürlich ein Gedankenbild davon, das sich sofort erstellt, aber die Arbeit argumentiert natürlich ganz stark mit dem Nichtzeigen der Bilder. Ja, also sie sind da, sie waren da und eigentlich geht es jetzt nicht darum, sie in Umlauf zu bringen, sondern sie sozusagen in diesen Friedhof der Bilder zu versenken. Das ist halt, jetzt frage ich mich natürlich, was sagen Sie zu so einem Impuls? Denn das frage ich Sie deshalb nicht, weil ich über Kunst jetzt sprechen will in dem Zusammenhang, sondern weil er ja selber ein Journalist oder Fotograf war, der gesagt hat, ich will jetzt auf damit. Ja, und ist das was, was Sie abhängig finden, was Sie in einer Weise nachvollziehen können?
Letztendlich ist man natürlich, es ist natürlich ein geschickter Trick, sich in eine ganz komplett neue Kunstszene sozusagen zu etablieren und da, auch da gehört eine Strategie dazu. Letztendlich sehr originell. Kunst funktioniert so und Kunstkontext muss man letztendlich auch eine klare Metaebene zeigen können. Das ist wunderbar hier sicherlich. Ob ich das jetzt machen würde, weiß ich nicht, weil ich dafür gerade mit Bildern filme, dann würde ich ja Radio haben. Wäre auch spannend, aber ich glaube, die Bilder sind, finde ich, immer noch ganz spannend.
I mean, I think images are intriguing. I think they're exciting.
Also insofern, ich glaube, ich kann es verstehen. Ich glaube, wenn man als Fotojournalist, der man weiß, wie schwierig das Business ist. Man weiß, wie kompliziert es ist, Geschichten publiziert zu bekommen. Dass man irgendwann nach 10 Jahren, nach 15 Jahren versucht, den Kunstkontext zu bespielen, dass man dort eine neue Spielfläche sucht, kann ich absolut gut
nachvollziehen. Aber ich weiß, es war auch nicht als Tipp oder Ratschlag für Sie beiden natürlich. Und ich würde Ihnen auch, das klang ja so ein bisschen an, ich würde auch sagen, es kann auch irgendwie keine Lösung sein. Ja, ich finde das auch ganz okay, dass er das macht. Er macht das in ganz vielen Arbeiten, die gehen so ein bisschen nach diesem Muster. Aber ich würde auch sagen, es ist sozusagen... halt einen Weg raus, ja. Also das ist dann sagt man halt, okay, dann, aber es löst dann sozusagen nicht die Probleme, sondern man sagt, okay, dann höre ich auf mit dem Job und mache jetzt Kunst. Das Problem, ehrlich gesagt, finde ich ein bisschen sozusagen der moralische Impetus, mit dem Jahr dann zum Teil daherkommt. Das ist also Lösung.
Das ist, glaube ich, ein
Problem dabei.
Das soll ja auch ein bisschen wie ein Friedhof aussehen.
Und es ist beleuchtet.
Also auch wieder gedeckt. Gedächtnis effect, oder Memoria nur einfach this. In der protestantischen und nicht in der katholischen Variante
gewählt.
Aber ich habe, Sie haben vorhin etwas gesagt, was mich ein bisschen beschäftigt.
Anyway, but you said, you mentioned something which
Sie sagen,
made me think.
Die, das ist auch, glaube ich, auf einem Panel gestern angesprochen worden.
On
jede Rebellengruppe hat heute ihre eigenen Spin-Doctors, ihre eigenen Spezialisten für Bilder und Videos, bewegte Bilder, die ja nochmal ganz andere, als kurze Videos sehr starke Wirkungen verbreiten können, weil sie eine ganz andere Realitätsanmutung haben.
Brief clips,
und auf kleinen Bildschirmen konsumiert werden heute. Was unterscheidet für Sie als Spezialist fürs Bildermachen, fürs Filmemachen, die Bilder Ihrer Kollegen und Kolleginnen von den Bildern der Spin-Doctors der unterschiedlichen Kriegsparteien? Gibt es etwas, das ist ja auch eine Art Gegenbilder. Die sind ja auch als Bilder, als Korrektiv, als Antwort, als Versuch, Aufmerksamkeit zu maximieren für ein ganz bestimmtes Ereignis. So sind die ja gemeint. Und so sollen die auch gemacht werden. Wie gut sind die?
How good are they?
Würden Sie auf, von Ihrem eigenen, von Ihrer eigenen Praxis
coming from your own background,
diese Bilder sofort als solche Bilder erkennen können?
Would you be able to detect these pictures straight away as such?
Sowohl, sowohl was Bilder wie auch als Videos angeht. Yeah. Also einfach,
die werden besser. Ich glaube, jetzt auch, also jetzt gerade, ich meine, wir sprechen im arabischen Kontext, im arabischen Frühling vom Arab ganz context, neuen Phänomen.
Mit über die sozialen Plattformen,
die exzessiv und oft sehr, sehr erfolgreich benutzt werden
von jungen Leuten, by young people,
die durchaus gut damit umgehen können.
Really know what they're doing, indeed.
Das ist sozusagen der Kontext, in dem wir als Fotografen in dein Land kommen und versuchen
so
müssen, uns überhaupt zu rechtfertigen, warum wir da sind. Das hatte ich vorhin in der, bei der Frage versucht zu beantworten. Da gibt es einen journalistischen Grund, da wir nicht sozusagen der irgendeiner Partei sozusagen aus dem Kontext, dass wir jetzt wie unbefangen sind und versuchen müssen, unparteiisch auch zu bleiben. Das ist der Grund,
warum wir leicht einzuschüchtern.
Genau, ja, vielleicht auch das, dass wir das ist der Grund, warum wir reingehen. Ich glaube, was sich unterscheidet, von den Spin-Doctors, die Sie gerade erwähnen, ist, dass man dort im selten der Kampf der Bilder so spürbar wird, wie in den letzten 2,5 Jahren, wo ich gearbeitet habe, wo die Finanzierung einzelner Gruppen nur über diese Bilder letztendlich funktionieren. Wenn man sich die arabische, wenn man Syrien zum Beispiel sich überlegt, wie sind diese ganzen Katiben, diese ganzen kämpfenden Einheiten entstanden in einem Land, wo der Aufstand sehr, sehr asymmetrisch und komplett, jede einzelne Straße musste sich selbst freikämpfen, bedeutet, jeder, es sind immens viele kleine lokale Helden entstanden. Und diese lokalen Helden haben sich Leute um sich geschart, die dann eine kämpfende Einheit bildete, die jetzt größere Dimensionen einnahm. Aber jeder Einzelne muss finanziert werden. Wie funktioniert das, indem man sich bekannt macht, um die Gelder zu erreichen, die von draußen ins Land gebracht werden, von Exil-Syrern oder von Kataris, whatever. Das bedeutet, man muss für sich letztendlich Werbung machen. Und diese Werbung funktioniert, indem man sich filmt, indem man gute Taten oder kämpfende
that profile is sharpened by shooting
Erfolge,
images of yourselves
promoted,
promoting
sie,
success stories.
Bestimmte Kanäle, channels, die sie im Netz haben. Und dadurch
Internet,
wird diese Bilderflut benutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Ganz klare Marketingarbeit, um letztendlich das Ding am Laufen zu halten. Gleichzeitig gibt es ein immens interessantes Phänomen.
At the same time, simultaneously, that's a very interesting phenomenon.
Zu sehen, wie dieses Civil Journalism, Eintritt erhält in einem Fernsehsender wie Al Jazeera.
Foot in the door in
Al Jazeera hat
station, such as
nur für Syrien haben sämtliche Videofeeds, die sie von den Leuten auf der Straße über ihre Handys
aired all video feeds which they got by people's mobile phones, by people on the street.
So they aired it automatically. So when the Syrian
resistance could no longer launch a major rally, but when there were lots of motley, heterogeneous, small-scale rallies, these protesters filmed themselves and they then projected them on the feed to Al Jazeera, and then Al Jazeera plays lots of different feeds, Aleppo, Homs, etc. So the backbone became evident for the backbone of the Syrian revolution. So that was a user-generated content, civil journalism, which created this backbone. And together with the major cooperation of an international powerful news station, so the news station decided to provide a platform for user-generated content. There was no editor saying we're not going to air this. And this kind of inspired people to keep on, keep soldiering on, because they knew, okay, maybe going is getting tough for us, but people down the road are just taking to the streets as much as we are, and we are all in this together. So they created a kind of solidarity which was unprecedented. Basically, a journalist, big player, clearly took sides.
Im arabischen Kontext überhaupt, Journalismus schon immer
in the Arab context,
so verstanden hat, dass man journalism versucht, was always seen as a tool for achieving your political goals, to communicating your political objectives.
Basically, journalism always used to form part of the spin doctor machine for the powers that be for many, many years. And that is a completely different approach than the one embraced in the Western Hemisphere.
Die Bilder, die wir kreieren, sind nicht für deren Publikum, sondern unser Kontext ist ein westlicher Kontext, so plump es auch klingt. Aber, oder sagen wir es mal, die sie kreieren, sind für den arabischen Kontext, der letztendlich viel wichtiger ist.
In Syria is prepared for the Arab context, which is more important.
Die sind, die Ästhetik hier, die werden mit Musik untermalt, die werden heroisch gemacht, all die Stilmittel, die man nennt, die, wo man hier sagen würde, um Gottes Willen, die kann man bloß werden dort benutzt. Das ist eine klare Stimmungsmache.
Eine Bildästhetik, die so funktioniert. Das kann man kritisieren. Man sollte versuchen, das nicht so zu tun, wenn man für den westlichen Kontext arbeitet. Aber das ist absolute Realität.
Also da, finde ich, wird nochmal sehr schön klar, wie weit man wirklich ist von diesem Kriegsjournalismus à la Kappa entfernt ist. Aus vielen Gründen auch die Pluralität der Bilder. Also was jetzt beschrieben war, funktioniert ja nur, wenn man nicht mehr ein Einzelbild hat. Kappa hat man den Eindruck, vielleicht nachträglich auch ein bisschen zu sehr daraufhin zugespitzt, aber das sind so einzelne große Ikonen, der Soldat im spanischen Bürgerkrieg, die Landung in der Normandie und so weiter. Das sind so Ikonen, und was Sie gerade beschrieben haben, ist eigentlich das Gegenteil an Ikonen. Eine Zerstreuung von Bildern, viele Bilder nebeneinander, von Amateuren gemacht, also auch da ist gar nicht mehr die Idee des sozusagen gut komponierten Meisterwerks drin, darum gibt es überhaupt nicht mehr. Das beschreibt man sehr schön, wie weit man jetzt weg ist von dieser Idee des
Bürgerkriegs. Das ist natürlich, das ist ein Phänomen, was gerade neu aufgetaucht ist, was immer schon existiert hat, wenn man es versucht hat zu implementieren, von oben gesteuert. Aber dass du und ich auf der Straße Teil dieser Maschinerie geworden ist, ist in diesem Teil der Welt jetzt gerade sehr, sehr spannend gewesen zu beobachten.
Das war schon gleichzeitig, also weil, wenn man jetzt an die Wehrmachtsausstellung denkt, da sind ja auch viele Amateurbilder bei Alben und so weiter gezeigt, aber mit einer gewissen Verspätung, und es hat auch sehr lange gedauert, wie Petra Bock in ihrer Arbeit, die wissen, dass das überhaupt nicht mehr angekommen ist, so die Familien selber auch immer, dass man das jetzt ist das schon gleichzeitig da, oder ich meine, die Gaddafi-Bilder, das waren, wenn ich mich recht erinnere, auch Amateurbilder, oder die Bilder vom Tod Gaddafis, das waren irgendwelche Leute, die da,
genau, yes. Das waren Rebellen, die selber
Rebels
gefilmt haben.
Und nochmal, das klang ja jetzt schon mehrfach an, also dass Sie mit dieser Rolle, des, also oder interessanterweise Film jetzt ja machen. Ne? Und das würde mich nochmal interessieren. Und da haben wir ja eigentlich auch ähnlich, wie wir gerade gesagt haben, Film heißt ja auch, man hat nicht ein Bild und das muss dann irgendwie sitzen, sondern man kann erzählen. Man hat Stimme.
You don't just have one image, and that image has to tell everything, but you've got, you can have voices, you can have people, this is your vision, this is what you're trying to achieve for you, and maybe you can elaborate this further, the scope provided in your view by film, by motion pictures, as opposed to still images.
Gemerkt habe, dass das, was mir, was mich letztendlich interessiert, an warum ich vielleicht auch gerade viel in diesen Gebieten war, nicht nur, weil ich thematisch letztendlich in der arabischen Welt seit 14 Jahren unterwegs bin, aber vor allem, ich glaube, wenn man an Geschichten interessiert ist, ist natürlich ein Kontext, wo alles gerade upside down ist, dass dort natürlich die Geschichten passieren, die, die man vielleicht vor der Haustür nicht bekäme. Das ist jetzt das Typische, was man immer dazu sagt.
Beim
Film fand ich spannend, und da mache ich meine ersten Schritte. Ich habe gerade einen 60-Minuten-Film gemacht, wo ich glaube, wenn man kann mit Atmosphäre arbeiten, man kann mit Zeit arbeiten, mit großen Zeitpausen. Das ist für mich ein viel spannenderes Medium gerade geworden als die Fotografie, wo man sich sehr ästhetisch auf eins reduzieren
oder für eine kleine Serie.
Insofern ist das eine spannende neue.
Und der Film selber, also die meisten Filme über die Kinder in Homs, der sozusagen mehrere Kinder begleitet und deren Alltag jetzt gerade in diesem Zustand zeigt. Und da fällt ja auf, da sieht man eigentlich kaum Leichen zum Beispiel. Ja, in der Kurzversion oder in der anderen Version, was ich mir geschrieben habe, am Anfang auch einige recht drastische Bilder, wo also die mit verbundenen Armen ins Wasser gestoßen werden. Aber in einem anderen Film, auffallenderweise, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, also eine Art zu finden, zu erzählen, ohne dass wir jetzt gleich diese grauenhaften Bilder da haben.
Das war eine bewusste Entscheidung. Genau, das war für mich, als ich gemerkt habe, dass in der syrischen Revolution letztendlich viele Kinder Aufgaben übernehmen, die von Erwachsenen einfach, dass Kinder rausgerissen werden aus ihrem Alltag. Ich begleite einen kleinen Posterboy, also einen Helden der Revolution, der 13-jährig die Demonstration anführt, und wenn er gerade mal Kopfschmerzen hat, die Demonstration ausfällt, weil er so eine immens große Leitfigur geworden ist für ein gesamtes Stadtteil, was ich sehr, sehr spannend fand. Ein Kind, was ein Gesicht hat eines 48-Jährigen, würde ich eher sagen, aber trotzdem in einem 13-jährigen Körper steckt. Und auch die politische Dimension eines Erwachsenen repräsentiert, ein unglaublich spannender kleiner Junge. Und, und das kontrastiere ich dann mit der Ruhe einer kleinen Familie von drei kleinen Mädchen, die an der Front leben, weil ihr Vater, ein Anführer, einer der wichtigsten kämpfenden Einheiten an der syrischen Front ist. Und da begleite ich die Kinder über mehrere Tage beim Spielen. Und dort sieht man auch diese Unschuldigkeit, die aber dann immer wieder eingebrochen wird, weil sie über einen Alltag reden, den natürlich komplett katastrophal
ist. Is eroded by the catastrophic scenario.
Wie schwierig ist das jetzt für Sie, diesen Film irgendwo unterzubringen? Also das ist ein einstündiger Film.
To sell it, because it's a one-hour film, isn't it?
Also es ist ja erstmal ein relativ sperriges Format wahrscheinlich. Ne? Das,
the format is not that easy to digest.
Ich habe ihn im Auftrag gemacht, insofern musste ich mich darum nicht kümmern.
Was commissioned to do this, so it wasn't.
Vielleicht, wenn Ihnen das recht ist,
kriege
ein Zeichen, wir sind schon wieder an der Zeitgrenze. Ich würde aber trotzdem ganz gern, genauso wie vorher, Ihnen die Möglichkeit zu Fragen geben. Etwas, was im Laufe des Gesprächs entstanden ist, wozu Sie einfach sagen, das möchte ich jetzt, kann ich noch das bitte ganz kurz genau wissen?
You would like to know.
Gerne, können wir ein Mikro haben?
More detail. Could we please have a microphone?
Hier ist. Hier vorne.
Erste Reihe, Mitte.
Hallo.
Meine Frage an euch alle,
was
denken Sie, dass
diese
überästhetisierten Bilder von Krieg, man eigentlich hier in Deutschland auch jetzt in Bezug zu Syrien oder dem arabischen Frühling öfter sieht,
was macht das mit dem Wahrnehmung der
europäischen Zuschauer? Nimmt man den Krieg wieder als etwas Normales, sympathisiert man sich, wenn man mit Rebellen oder mit Gewalt, wenn man diese dramatisches Bild, was eigentlich ästhetisch total gut funktioniert, was macht das mit dem Zuschauer?
What does it do with the audience? What is the perception of the audience of war?
In dem Kontext kenne ich wirklich, also zumindest was jetzt die konkreten Krisengebiete angeht, besser aus.
Da wurde so viel schon drüber geredet. Ein schwieriges Thema. Man kommt nicht drum rum. Gleichzeitig fragt man, was bringen Bilder überhaupt? Insofern, da kann man sehr, sehr weit anfangen, ansetzen und sagen, bringen Bilder irgendetwas?
Do they make sense?
Unendlich viel Bildmaterial aus den Ecken dieser Welt, wo Unrechtes geschieht.
Und
die Frage stellt sich dann irgendwann, warum hat es nicht dann schon längst aufgehört, dieses Unrecht, und warum wird neues Unrecht produziert?
Insofern,
da stellt sich einfach die Frage nach der Daseinsberechtigung überhaupt oder der Notwendigkeit und nach dem Sinn von solcher Tätigkeit, wenn man will. Wenn man sagt, es ist notwendig und ich glaube, es ist nach wie vor und es gibt manchmal Momente, wo man das Gefühl hat, vielleicht hat es ansatzweise was gebracht, dann kommt man eben, da es ein Wettbewerb ist, nicht drumherum,
wie ich vorhin schon gesagt habe,
dass man irgendwie als Fotografierender Bilder kreiert, die sich von meinem Kollegen, der sicherlich manchmal sogar Schulter an Schulter neben mir steht, unterscheidet, weil ich will ja, dass es gedruckt wird oder sogar prämiert wird. Dadurch entsteht eine Dynamik, ein Wettbewerb in der
zwischen Fotografen,
innerhalb des Fotografen und logischerweise danach auch noch von denjenigen, die es
drucken.
Also ein New York Times oder ein Stern, die sprechen immer von der großen Farbe, die würden bestimmt Bilder niemals drucken, weil sie sagen, das entspricht unseren Qualitätsansprüchen nicht. Insofern ist der Fotograf sicherlich ein Teil des ganzen Ästhetisierungswahnsinns, aber hundertprozentig auch die Redaktion, die sagen, wenn die große Farbe, Doppelseite, hier nicht möglich ist mit dem Bild, dann wird es nicht gekauft, wird nicht gedruckt.
On a double page, in color, we won't buy it. The interpreter apologizes. The question is without mic and cannot be heard in the sound insulated booth.
Gesehen haben, dass man nimmt den Krieg als wirklich etwas völlig Normales, etwas Unerschreckendes, etwas
What happens to the reader?
Ja, also nur ganz kurz noch eben. Ich glaube, man kann, glaube ich, nicht gegen Ästhetik sein. Dieser Bilder, das geht gar nicht, aber irgendeine Ästhetik müssen sie haben, und dann ist es besser, eine gezielt zu wählen. Mein Problem ist eben bei diesen Pressbildern zum Beispiel, da hat man den Eindruck, das Verständnis verselbstständigt sich. Und dann so altmodisch bin ich dann doch. Ich möchte
Vielleicht noch eine letzte Bemerkung, weil es wirklich, weil wir über der Zeit sind. Ich sehe Ihre Frage Nachfragen, dass wir zwar über Bilder geredet haben, dass aber alle diese Bilder nicht ohne Textinformationen funktionieren. Wir brauchen offenbar eine ganze Menge Text, eine ganze Menge Referenz auf reale Ereignisse oder anderen Formen des Erzählens, wie die Sprache im Film, um die Bilder überhaupt in Wirksamkeit zu setzen. make these
pictures effective as a means of narration, and that is why the
presentation is not possible to have either text or pictures.
We have always mixed forms and respond to them. And that is why your concern
über die Bilder vielleicht auch nicht ganz so groß, wenn eine richtig might not gute be geschriebene Bildlegende mit entscheidenden Informationen dazu daneben steht, kann ein solches Bild, glaube ich, auch durchaus aufklärerische Wirkung erzielen. Aber es wird es nur mit dem Text zusammen. Noch allerletzte Bemerkung.
Final question or remark.
Ich bin eigentlich auch ein bisschen als Zeitpolizist hier angestellt.
Mein Job ist auch zu sein.
Vorgestern war hier eine Veranstaltung von Lawrence Veteran,
Event with Lawrence Rushner,
der 19-Jährige steht da.
There's a 19-year-old.
Er feuert die Waffe ab.
And he shoots.
Aber dahinter steht eine ganze Kette,
there's a whole chain, which
und die Frage ist eben, ob man eigentlich nicht wegkommen sollte von dem Begriff Kriegsfotograf,
should we avoid the term sondern eher Kriegsbusinessfotograf. Also war Business
vieles, was ich hier höre,
a lot of what I hear here in this
geht in diese Richtung, dass das sozusagen unheimlich viele Interessengruppen gibt,
a lot of interest groups,
dass es
in a war,
ein Medienbusiness ist,
that it has
dass es
become
ein
a media business, a political business,
dass es Berufe sind
and there are professions,
und diese Beschränkungen dann in der Abbildung auf das Schlachtfeld und auf die Opfer
the battlefield and victims
ist sozusagen nur ein Teil des Theaters.
Only part of the theater.
Und ob man nicht, also zum Beispiel letztes Jahr bin ich nach Pakistan gereist und da war ich in Abu Dhabi und da war gerade eine Waffenmesse zu Ende gegangen.
Und es ist gerade die größte Waffenfair.
Und danach habe ich versucht, im Internet Bilder zu finden.
Pictures,
da hätte ich gerne Bilder gesehen von dem deutschen Stand. Also von deutschen Waffenhändlern. Und warum sieht man sowas nicht? Warum ist die Beschränkung auf das Schlachtfeld immer noch so da? Das ist sehr männlich.
Why do we focus on the battlefield? It's very
ästhetisch, masculine, eingeschränkt.
It's very limited.
Dankeschön.
Thank you.
Will jemand von Ihnen ganz
would
kurz was dazu
like
sagen?
To respond to it very
kann man
briefly.
Sehr, sehr viel sagen. You, deswegen you ein der Grund, warum ich jetzt vielleicht auch mit diesem Kriegsfotografen Label nicht sympathisiere, ist vielleicht auch diese Bemerkung, dass es eben ein schwieriger Begriff ist. Gleichzeitig glaube ich, jetzt mit diesem Waffenmesse in Pakistan,
Abu Dhabi,
die lassen einfach jemanden, das ist sehr schwierig reinzugehen, weil genau diese Bilder entstehen, die man nicht haben will. Insofern, da müssen sie dann schon... Genau.
The interpreter apologizes, this is again without mic.
Der Wunsch nach mehr Bildern vom Unfotografierten wäre...
So it would be a desire of having more photos of what has not been photographed yet.
Dankeschön.
I'll take this up. Thank you.